Hallo, ich bin Andrea Rick von Plot Bunny Games und wir reden heute unter anderem über Mini- und Mikro-Games und alle möglichen anderen Sachen. Und wenn euch davon Dinge nicht interessieren, dann nutzt doch die Kapitelmarken.
Ich glaube, und das ist am Schluss irgendwie die Message, die ich für mich mitgenommen habe, man muss das nicht verstehen.
Alle wollen es wissen. Wie war es in der Wüste? Warum habe ich dich in die Wüste geschickt und wie kamst du wieder?
Also ich habe mich die ganze Zeit bloß noch geärgert und war gefrustet und habe mir gedacht, scheiße, ja, alles ist Mist.
Ich weiß, es gehört zum Genre, aber ich möchte sie alle köpfen. Jetzt sofort.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite ist mal wieder die aus der Wüste wiedergekehrte Dr. Elea Brandt. Hallo.
Hallo.
Und wir haben es schon gesagt, du bist aus der Wüste wiedergekehrt, deswegen, ja, alle wollen es wissen. Wie war es in der Wüste? Warum habe ich dich in die Wüste geschickt und wie kamst du wieder?
Es war sehr schön in der Wüste. Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich war einige Tage auf LARP in der Sahara von Chaos League, Sahara Expedition in Tunesien. Wir haben dort quasi eine 20er Jahre, 30er Jahre Expedition im Cthulhu-Stil gespielt und haben uns dafür auch wirklich 2 Tage in der Wüste aufgehalten, in so richtig schönen klassischen Berberzelten. Das war richtig super. Es war auch echt eine tolle Con, es waren wahnsinnig tolle Menschen. Es war meine erste internationale Con, auf der ich war. Und ich war am Anfang total skeptisch, weil man ja die ganze Zeit Englisch spricht und so weiter. Und habe festgestellt, das war das geringste Problem. Und selbst die Hitze war kein so ein großes Problem. Nicht, wie ich dachte. Aber tatsächlich, es war überall Sand. Also wir sind zurückgekommen und noch heute fallen aus Kleidungsstücken unverhofft irgendwo Sandkrümel raus. Das ist unser Lifestyle. Da muss ich jetzt damit leben.
Man merkt den großen Unterschied zwischen deinem Lifestyle und meinem Lifestyle, weil das Weiteste, was ich geschafft habe in dieser Zeit, war, ich bin bis nach Würzburg gekommen, also ungefähr 40 Minuten weg von mir zu Hause, denn ich war bei Hermkes Romanboutique im Podcast, was ja eine große Ehre ist, weil nur die allerwichtigsten Nerds aus Unterfranken in diesen Podcast dürfen. Und da durfte ich ein bisschen was von mir erzählen und wie immer alle Links in den Shownotes. Und wenn die Wüste schon so trocken ist, es ist auch noch so heiß hier und ich habe so viel erzählt im Podcast vom Gerd, dann lass uns doch mal was trinken.
Guter Plan.
Und wir bekommen ja immer mal wieder Rezensionsexemplare von Paxbräu, so auch dieses Mal, wie immer eine fantastische 1-Liter-Flasche aus dieser kleinen regionalen Brauerei. Und wir haben dieses Mal was mitgebracht?
Golden Dry. Paxbräu Extra Special Bitter, obergäriges Vollbier.
Ganz genau.
Das hat ein sehr cooles Etikett, also es heißt eben Golden Dry und es hat so ein Etikett im James-Bond-Stil, also mit dieser, oh Gott, wie heißt dieses Teil da?
Wenn du aus dem Lauf guckst, diese...
Ja, genau, also diese Spirale vom Pistolenlauf, die sich so in sich dreht und in der Mitte so eine Silhouette von einer Person, die aussieht wie ein Menschenanzug mit einem Bier in der Hand.
Genau, und es steht auch drunter... Nicht geschüttelt, aber ordentlich gerührt. Wobei, das war hinter dem Kofferraum, wo wir jetzt gekommen sind. Deswegen, ich glaube, es ist geschüttelt. Und weil das deine Wohnung ist, darfst du es aufmachen.
Cool.
Dann bist du nämlich schuld.
Ich habe Angst. Okay.
Hat gar nicht so laut geploppt wie gedacht.
Es ist offen. Boah, das riecht echt schon sehr intensiv nach Bier. Nach Hefe.
Genau, dann nehme ich mal noch mein Glas.
Ja. Wir trinken das jetzt direkt aus Cola-Gläsern. Ist das überhaupt erlaubt?
Wahrscheinlich. Das schäumt ewig stark.
Ja, ich habe es jetzt auch, glaube ich, gar nicht so schick eingeschenkt, muss ich ehrlich gestehen, aber...
Aber es riecht wieder sehr fruchtig. Das ist ja generell bei diesen ganzen Paxbräu-Bieren, obwohl die Bier sind, riechen die so super fruchtig. Ja.
Oh ja,
Das ist... überraschend köstlich. Also das sage ich ja öfters,
sehr,
aber...
Also ich finde, das ist sehr sehr mild.
Ja, dafür, dass es angeblich also es bitter sein soll, ist da nichts bitter.
Ein gutes Sommerbier. Also so sehr, sehr, ja, total gut bekömmlich, sehr mild. Und wirklich auch so ein bisschen fruchtig.
Ja, ja, ja. Wie viel Prozent hat das denn? Kann ich überhaupt noch nach Hause fahren?
Das hat, wo steht's denn? Ja, 6%, 5,8.
Okay, da du nachher auch wegfährst, muss ich wohl dann jetzt hier bei dir in die Wohnung hüten, wenn ich die Flasche ausgetrunken habe.
schmeckt man tatsächlich gar nicht. Also ich, da ist jetzt natürlich ein bisschen Fahrt hinter sich hat, ist es nicht optimal gekühlt. Ich glaube, wenn es optimal gekühlt wäre, wäre es noch ein bisschen besser, so für zum draußen sitzen, kühles Bier trinken, kann ich mir gut vorstellen.
Also ich glaube, dein Ehemann nachher wird die Flasche alle machen.
Bestimmt.
Ja. Dann sind wir gestärkt. Dann kommen wir zum Ask Anything. Die HörerInnen haben wieder fleißig Fragen eingereicht. Und du hast mir zumindest schon mal so erzählt, es gibt eine Frage, die auch ein bisschen mit unserer aktuellen Zeit zu tun hat.
Ja, genau. Die Frage leitete damit ein, dass Enttäuschung darüber ausgedrückt wurde, dass wir kein EM-Tippspiel gemacht haben dieses Mal. Und ehrlicherweise bin ich auch ganz froh, weil ich glaube, mein EM-Tipp wäre irgendwie so im Bereich weit unter der Zufallswahrscheinlichkeit gewesen. Ich bin überhaupt nicht informiert aktuell. Aber als Entschädigung dafür, dass wir kein Tippspiel gemacht haben, möchten wir doch bitte die Frage beantworten, was unser liebster Sportfilm oder unsere liebste Sportserie ist. Fleißbienchen, wenn es mit Fußball zu tun hat.
Okay. Ich bin tatsächlich kein großer Sportfilmschauer. Ich mag allerdings sehr gerne Filme, die im Sportmilieu spielen. Beispielsweise gerade aktuell gucke ich Clipped auf Disney Plus. Da geht es eigentlich um so einen Rassismusskandal von einem Besitzer von einem NBA-Team und ein bisschen Basketball im Hintergrund. Fußballfilm, um jetzt die Bonuspunkte abzugreifen. Da kenne ich nur einen, Das Wunder von Bern, den habe ich auch öfters mal geguckt, das ist aber auch schon vielleicht 20 Jahre her. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der gut gealtert ist, aber vor 15 oder 20 Jahren fand ich den ganz toll. Aber der Sportfilm, der mich am meisten geprägt hat, ist tatsächlich Heroes for a Day, The Excessive Story. Das ist eine Dokumentation und wir haben ja gleich die Jasmin zu Gast, die ich auch gleich im Podcast reinhole, die ja in Leipzig wohnt und die ja Fußballexpertin ist und die weiß deswegen auch, dass ja Red Bull Leipzig immer so ein bisschen, man sagt ja immer, der ist so ein bisschen mit sehr viel Geld gepusht worden, damit er erfolgreich ist. Und genau das gibt's auch beim Paintball damals. Dieses Team hieß Sacramento Excessive und die wurden neu gegründet mit ganz viel Geld und allem drum und dran, damit sie erfolgreich sind. Und ein Dokumentarteam hat quasi die bei ihren ganzen Turnieren begleitet und die haben am Anfang echt schlecht gespielt und irgendwann langsam als Team zusammengewachsen, typische Dramaturgie, und dann irgendwann haben sie gewonnen. Und das hat über viele, viele Jahre, ich war ja Turnierpaintballer, hat das über viele Jahre mein Bild vom Turnierpaintball geprägt. Und deswegen ist das mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich habe mal geguckt, den gibt's tatsächlich auch bei YouTube. Und deswegen schaut in die Shownotes, guckt's euch an und vielleicht werdet ihr auch irgendwann noch mal so erfolgreiche Turnierpaintballer, wie ich es mal war, als ich noch jung war. Und ich meine, erstmal frage ich dich, hast du denn einen Lieblingssportfilm?
Ich hatte jetzt ja ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, ob ich überhaupt in meinem ganzen Leben schon mal einen Sportfilm gesehen habe oder eine Sportserie. Und es dauerte sehr lange und ich bin auf genau zwei Ergebnisse gekommen auf dieser Suche. Und eines davon ist das Damen-Gambit, weil Schach ist auch olympischer Sport, das zählt, fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht, die Serie. Und das zweite ist I, Tonya. Also der Film über Tonya Harding, die ja ihre Konkurrentin mit sehr brutaler Gewalt aus dem Rennen gekickt hat, damals als Eiskunstläuferin. Und das ist aber auch kein richtiger Sportfilm in dem Sinne, sondern passt wahrscheinlich mehr zu True Crime. Und dann war es auch schon Schluss mit meiner Sport- und Sportfilmerfahrung. Es ist tatsächlich rangiert leider bei meinen Least Favorite Genres irgendwo recht weit unten, muss ich gestehen.
Dann ist es ja wirklich vom Timing her perfekt, dass wir eine absolute Sport- und vor allen Dingen Fußball-Expertin zu Gast haben. Und deswegen, Jasmin, stell dich doch mal kurz vor, obwohl dich alle kennen und vor allen Dingen, was ist denn dein liebster Sportfilm oder Serie?
Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel und es fällt mir schwer, jetzt den liebsten Sportfilm so spontan zu nennen. Da gibt es zahlreiche. Der liebste, den ich vor kurzem gesehen habe, ist Challengers mit Zendaya. Da geht es um Polyamorie und Tennis. Ich glaube auch eher in der Reihenfolge. Es ist halt ein Beziehungsfilm, der eben ja im Tennis-Milieu spielt mit einer Zendaya als Tennismanagerin und ihren zwei Spielern, die halt in so einer Dreiecksbeziehung mit viel bisexueller Energie untereinander unterwegs sind. Sehr interessant, innovativ gefilmt. Soundtrack von Atticus Ross, also schon einfach ein cool gemachter Film. um den Fußballbonus abzugreifen, würde ich Heinz Strunks Derby Fußball ist kein Wunschkonzert in den Raum werfen. Also er spielt da mit, hat jemand anders hat Regie gespielt. Da geht es darum, dass halt zwei Fußballfans eines gegnerischen Vereins ihren, ja sozusagen, den Starspieler einer anderen Mannschaft entführen und mit dem dann unterwegs ist. Aber generell bin ich der Meinung, dass ein 90-minütiger Film nie so interessant ist wie ein 90-minütiges Fußballspiel, wo es um irgendetwas geht. Und um einen Move aus dem Wrestling aufzugreifen, würde ich gern Andrea reintaggen für eine Serie, von der ich weiß, dass sie die gleich nennen wird.
Ja, hi, ich bin Andrea Rick und auch ich habe Lieblingssportfilme und Serien. Über meine Lieblingssportserie habe ich schon geredet, als ich das letzte Mal hier war, deswegen verweise ich da einfach nur drauf. A League of Their Own, eine Klasse für sich, unbedingt anschauen. Baseball, Frauenbaseball der 40er Jahre, fantastisch. Aber eigentlich möchte ich über meinen Lieblingssportfilm Strictly Ballroom sprechen von Baz Luhrmann, der wirklich auf eine ganz fantastische Art und Weise das Leben in der Standardtanzwelt darstellt und genauso over the top und großartig ausgestattet ist, was Kostüm und Frisuren und die ganze Story, und es ist ein Musical und es holt mich einfach auf allen Ebenen ab. Und es geht wirklich auch um Sport, weil Tanzen ist ja auch ein Sport. Und ja, das ist mein Lieblingssportfilm. Hat absolut nichts mit Fußball zu tun. Aber ich habe auch absolut nichts mit Fußball zu tun, von daher passt das.
Dann bleiben wir doch beim Thema Film, denn ich habe auch eine Ask-Me-Anything-Frage bekommen, die passt wunderbar. Und zwar, welcher Film oder welche Serie hat euch selbst Jahre nach dem Anschauen noch intensiv beschäftigt? Und na, dann lassen wir doch mal die Gästin zuerst reden, wenn sie schon mal da sind.
Hast du schon was, Jasmin?
Es gibt mehrere Sachen, die mich beschäftigen und einfach so in meiner Gedankenwelt eingezogen sind. Deswegen ist es auch da eher die Menge, aus der ich was raussortieren muss. Also ich glaube, alle Filme, die mich irgendwie berührt haben, bleiben auch länger bei mir. Also letztlich ist es ja die Frage nach dem Lieblingsfilm gerade, oder? Wie würdest du das interpretieren? Wie würdet ihr das sagen? Weil
ich glaube, nicht notwendig. Es kann einen ja auch was irgendwie auf so eine unangenehme Weise begleiten, ich weiß es nicht.
Ja, oder einfach, was dir zu denken gegeben hat, was du aber nie nochmal gucken würdest, oder einfach irgendwas, was einen Eindruck hinterlassen hat. Aber ich denke auch nicht, dass es der Lieblingsfilm sein muss.
Ja.
Vielleicht springe ich so lange mal ein, weil ich glaube, ich dafür ein praktisches Beispiel habe. Der hat wieder mit Jasmin tatsächlich zu tun, denn du hast mir diesen Film empfohlen.
Okay.
Und zugegebenermaßen beantworte ich die Frage nicht ganz richtig, weil ich den Film erst dieses Jahr gesehen habe, er mich also noch nicht jahrelang beschäftigt hat. Und zwar 20 Tage in Mariupol. Also das ist dieser Dokumentarfilm, der dieses Jahr einen Oscar gewonnen hat. Und was ich da gesehen habe, lässt mich echt jetzt auch nach 4 Monaten nicht mehr los. Und wir sind ja politisch gerade an einem Punkt, wo wir diskutieren, ob wir entweder arbeitslose Geflüchtete oder doch lieber Taros Marschflugkörper in die Ukraine schicken. Und ich finde, wenn man diesen Film gesehen hat, dann sollte die Antwort eigentlich jedem klar sein.
Ich kann darauf nur mit einem Kulturclash antworten. Weil ich glaube, ich habe jetzt gerade gedacht, was ist ein Film, der mich am meisten und am längsten beschäftigt hat. Und ich glaube, ich muss die Rocky Horror Picture Show nennen. Die ausführliche Erklärung könnt ihr bei Nerdist Ihr Hobby nachhören. Da habe ich unter anderem ausführlich darüber gesprochen, warum und wieso und weshalb. Aber was hier vielleicht am relevantesten ist, ist, dass das der Film war, mit dem ich mein erstes Fan-Erlebnis sozusagen hatte und wirklich alles gesammelt habe, was ich dazu finden konnte, was zu Ende der 80er Jahre noch nicht besonders viel war, so ohne Internet. Und auch wirklich so an Fankultur teilgenommen habe und irgendwie am Ende den gesamten Film mitsprechen konnte, inklusive Zuschauerkommentare. Und das hat mich schon sehr geprägt. So. Und ich finde ihn nach wie vor gut.
Okay, ich habe jetzt auch gerade so überlegt, ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme das, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, auch wenn es sicherlich ganz viele Alternativen gäbe, die ich auch noch nennen könnte. Aber wenn ich an Serien denke, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, die mich sehr beschäftigt haben, dann fällt mir Pose ein, weil ich das einfach sehr, sehr lange mitgenommen habe und weil das mich immer noch irgendwie immer wieder mir Szenen einfallen, weil das auch meinen Blick auf Queerness und auf queere Solidarität und all diese Themen nochmal auf eine ganz besondere Weise beeinflusst hat. Ich habe auch neulich erst wieder dran gedacht, dass ich sie mal wieder gucken möchte, sollte ich vielleicht tun. Und ganz anders, um nochmal ein extremes Konterbeispiel zu nennen, weil wir ja gesagt haben, es muss nicht unbedingt ein Film sein, der uns gefallen hat. Also ein Film, aus dem ich im Kino rausgegangen bin und mir dachte, what the F habe ich da eigentlich gerade gesehen, war Mother. Also Mother mit Ausrufezeichen hinten dran. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum es in dem Film ging. Ich weiß bloß, dass ich rausgegangen bin und war zutiefst verstört und war auch schon während dieses Films komplett verstört und habe aber dann nachher, das weiß ich noch, mit dem Juristen zusammen, ich glaube, wir haben 1 oder 2 Stunden über diesen Film diskutiert, um irgendwie rauszufinden, was wir da gerade gesehen haben und warum. Und das kann ich mich nicht erinnern, dass uns das jemals sonst bei einem anderen Film, den wir im Kino gesehen haben, jemals so gegangen wäre. Also ich habe den seitdem nie wieder gesehen. Ich finde auch keinen großen Urge, das zu tun, aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ja, ich würde ganz basic tatsächlich, weil gerade House of the Dragon Staffel 2 läuft, Game of Thrones sagen, weil ich halt doch immer wieder zu diesem, und das ist nicht durch die Bücher, sondern durch die Serie entstanden, Fandom zurückkehre und mich da halt daran erinnere, wie tief ich einfach auch in der Welt drin bin. Also es ist halt einfach was, wo ich viel Zeit reingesteckt habe, mich mit zu beschäftigen und es offenbar halt eben, wenn neue Impulse kommen, wieder da ist. Aber es ist ja halt auch der Vorteil von Serien, dass sie sich fortsetzen, aber ansonsten, wie gesagt, ich könnte halt einfach jeden Film, der mich interessiert hat, mit dem habe ich mich danach auch weiter beschäftigt oder denke manchmal dran oder kann, wenn ich sozusagen an den Film erinnert werde, sehr, sehr viel wieder abrufen. Deswegen ist es für mich halt eine extrem schwierige Frage zu beantworten. Ansonsten gibt es natürlich auch Dokumentationen, die einem irgendeinen Fakt gewahr gemacht haben. Aber das ist dann, also da ist dann für mich oft der Fakt relevanter als der Film so.
Dann haben wir schon mal uns alle ein bisschen kennengelernt und kommen zum Thema vor dem Thema. Diesmal ein etwas schwierigeres Thema. Und zwar, lasst uns kurz über ein Thema sprechen, was mir aktuell auf der Seele brennt und was, glaube ich, auch bei verschiedenen Medienschauen und Themen vor dem Thema vielleicht relevant sein könnte, nämlich Review-Bombing. Und damit meine ich jetzt nicht die neue und überaus mittelmäßige Star-Wars-Serie, die gerade mit Fake-Accounts schlecht bewertet wird, sondern tatsächlich meine ich uns vom Trash-Talk. Denn wir haben wohl tatsächlich in der Episode 48 die Puzzle-Community gegen uns aufgebracht. Denn wenige Tage, nachdem die Folge online gegangen ist, hatten wir auf Spotify plötzlich ganze 50% mehr Bewertungen, aber sind fast einen ganzen Stern runtergegangen. Also mittlerweile hat sich's wieder ein bisschen gefangen. Wir sind jetzt wieder bei 4,2 von 5. Aber wir waren vor diesem Vorfall mal, glaube ich, bei 4,8 oder sogar 4,9. Und fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Immerhin haben wir ja eine Marketing-Expertin bei uns zu Gast. Jasmin, was sind denn Review-Bombings und wie können wir uns davor schützen?
Das sind im Grunde Internet-Phänomene, also wo Leute sich organisiert verabreden, die Reviews, also die Bewertung eines Produkts, oft eines Medienproduktes, nach unten zu bewerten, weil es ihnen in irgendeiner Form missfällt, die sie gemeinsam haben. Das sind halt teilweise so Anti-Fans, wie du bei Star Wars genannt hattest. Es kann auch politische Gründe haben. So etwas wie eine Frau spielt diesen Film mit, kann schon reichen, um dazu zu führen, dass Leute den eben absichtlich schlecht bewerten, um ihn in Rankings zu schaden oder auch eben einen künstlichen Gegenwind zu erzeugen, damit darüber gesprochen wird, dass dieser Film schlecht ankommt und das den Diskurs dominiert. Das kann schädlich sein bei eben Leuten, die auf solche Reviews, die Präsenz durch Reviews angewiesen sind. Am schädlichsten ist es vermutlich, wenn man das mit Online-Shops oder Online-Shops macht, denn zum Beispiel bei Etsy ist alles, was nicht 5 Sterne ist, etwas, was dich in der Sichtbarkeit runterrankt.
Das heißt, wenn man ja bei Shops zufrieden ist, immer die 5 Sterne geben. Da geht es nicht um eine ehrliche Rezension, sondern um den Algorithmus.
Ja, genau so funktioniert es auch auf itch.io mit Rollenspielen. Also entweder 5 Sterne geben oder gar nicht bewerten, weil da der Algorithmus einfach alles bestraft, was weniger als 5 ist.
Und kann ich mich da irgendwie schützen oder reagieren? Könnte ich jetzt die Puzzle-Community irgendwie aufmischen, den Schläger androhen oder irgend sowas?
Davon würde ich nicht ausgehen. Du kannst halt, wenn du die Möglichkeit hast, deine eigene Community aktivieren, um dagegen Reviews zu machen. Ein schönes Beispiel davon ist, wenn man gerade I saw the TV glow auf Google sucht, dann wird man einen großen Balken 5 Sterne und einen großen Balken 1 Stern Reviews finden und nichts dazwischen. Das liegt daran, dass sie es eben im Marketing gerade polarisiert. Das ist eine Möglichkeit, die du hast, dagegen zu steuern. Du kannst theoretisch auch jedes einzelne Review als unsachlich abmahnen und anwaltlich dagegen vorgehen. Das ist wenig erfolgsversprechend und kostet halt auch jede Menge Geld. Je nachdem, wo du bist auf einer Plattform, also wenn zum Beispiel bei Trustpilot Reviews sind, kannst du darauf antworten. Das ist eben bei anderen Plattformen nicht der Fall. Du könntest jetzt natürlich jemanden aus der Puzzle-Community einladen und mit denen über das Positive an Puzzeln reden, wenn du da wirklich ehrliches Interesse dran hast. Aber wenn diese Feindschaft sich jetzt nicht weiterzieht, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann vorbei ist und die Leute weiterziehen. Aber die Reviews werden halt jetzt für immer da stehen. Das ist jetzt halt so.
Na, ein Glück, dass Elias mein Anwalt ist.
Ich wollte gerade sagen, der Jurist macht das nicht.
Oh, schade. Na gut, dann muss ich mich doch gut stellen mit der Puzzle-Community. Aber, liebe HörerInnen, ihr seht wieder mal, weil wir es immer am Ende jeder Folge sagen, es ist schon ganz schön wichtig, wenn ihr bitte 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify und so weiter gebt. Und das ist auch eine schöne Überleitung tatsächlich, denn wir reden jetzt in unserem gemeinsamen Medienschau-Update über etwas, was auch etwas kontrovers aufgenommen wurde, was ein bisschen schlecht bewertet wurde von manchen Leuten. Und diesmal ist es eine ganz besondere Medienschau generell, weil wir jede einzelne Medienschau als Tag-Team machen werden oder sogar als Triple Trios oder wie es auch immer heißt bei den ganzen Wrestling-Sachen. Also, wir fangen an mit The Boys. Und das war Elias Wunschthema, deswegen darf sie anfangen.
Ja, genau. Da sind wir nämlich tatsächlich auch gleich wieder beim Thema Review-Bombing. Das hat nämlich auch tatsächlich jetzt die 4. Staffel von The Boys erwischt, weil offensichtlich einige reaktionäre Strömungen in den USA jetzt in der 4. Staffel bemerkt haben, dass The Boys irgendwie woke ist und das gar nicht toll finden und deswegen jetzt diese Serie downvoten. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern grundsätzlich um die Frage, wie es eigentlich weitergegangen ist in der 4. Staffel. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es sind auch noch nicht alle Folgen draußen, wenn wir das hier aufnehmen, sondern es ist jetzt gerade die 5. Folge erschienen von 8. Und leider muss ich zugeben, ich kann verstehen, dass die Serie insgesamt, also die 4. Staffel insgesamt, keine so guten Wertungen mehr bekommen hat wie die Staffeln davor. Und zwar nicht, weil die Serie plötzlich woke geworden ist, sondern aus ganz anderen Gründen. Ich glaube, ein Kritikpunkt, den hat der Jurist irgendwo in einem Review gefunden und das fand ich ganz stimmig, ist, dass die bisherigen Staffeln einfach immer die gleiche Geschichte erzählen. Es geht immer um Butcher und The Boys, die irgendeinen MacGuffin suchen, um Homelander und die ganzen anderen Supes irgendwie zu vernichten, finden den aber nicht oder es kommt zu irgendwelchen anderen Komplikationen und sie reiten sich irgendwie noch tiefer in die ganze Scheiße. Das hat bisher auch ganz gut funktioniert. In der 4. Staffel ist das Problem, dass es keinen MacGuffin mehr gibt, sondern es dreht sich nur die ganze Zeit die Spirale nach unten, ohne dass aber so richtig Progress stattfindet. Das ist das, was mich, glaube ich, irgendwie bisher stört. Die Charaktere suhlen sich so ein bisschen in ihren persönlichen, dramatischen Personal Plots, aber der Plot geht nicht so richtig weiter. Das hat mich bisher noch nicht so gut abgeholt. Und was ich vor allem gemerkt habe, also die ersten 3 Staffeln, die waren für mich total kathartisch. Also die sind ja immer so ein bisschen too real. Also man hat immer das Gefühl, oh Gott, ja, ich kenne das alles. Das kommt mir alles so bekannt vor. Und irgendwie ist alles furchtbar. Aber man geht danach trotzdem mit so einem Gefühl gereinigt wieder raus, weil man irgendwie den Eindruck hat, es ist, als hätte man gegen so einen Boxsack getreten oder so. Man fühlt sich danach irgendwie erleichtert oder besser, weil ja, da hat endlich mal jemand gesagt, dass das wirklich alles scheiße ist, Gott sei Dank. Und in der vierten Staffel funktionierte das für mich aber nicht mehr so richtig, da war ich nur noch sauer. Also ich habe mich die ganze Zeit bloß noch geärgert und war gefrustet und habe mir gedacht, scheiße, ja, alles ist Mist. Verdammt. Und ich hoffe jetzt eher, dass die letzten Folgen jetzt einfach noch in ein bisschen eine andere Richtung gehen und ich am Schluss doch wieder mit so einem Gefühl der Katharsis aus dem Ganzen rausgehen kann. Das fände ich sehr schön.
Wie ist es bei euch? Habt ihr das auch geguckt?
Das Serie ist, die 3 Staffeln lang Nazis gefallen konnte und sie die dann in der 4. erst bemerkt haben, dass es sich vielleicht gar nicht an sie richtet, war es mir zu zynisch und zu eklig die ganze Zeit. Also ich bin ausgestiegen. YouTube denkt immer, es interessiert mich und schlägt mir da irgendwelchen Kram vor. Also es ist halt einfach an meinem Geschmack vorbei. Ich fand die Comics schon eklig und zynisch und das, was ich von der Serie gesehen habe, auch so, wenn auch halt eine Spur weniger. Also, aber es ist halt einfach nicht meins. Ja, keine Kritik an den Leuten, die es gucken, aber es geht an meinem Geschmack vorbei.
Mir sagt es tatsächlich gar nichts und von daher kann ich da auch nichts zu sagen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich gucke das immer noch sehr gerne. Ich finde es immer noch gut und spannend und unterhaltsam. Ich verstehe tatsächlich nicht, und die Lea hat es ja schon angesprochen, wie Leute das irgendwie 3 Staffeln lang glauben konnten, dass irgendwie die Bösen die Guten sind. Ich fand, es war schon in der allerersten Szene oder so, wo in der ersten Staffel A-Train die Freundin von dem einen Typen zerrammelt, war doch schon klar, wer die Bösen sind. Also wirklich unbegreiflich, wie man hier irgendwie sagen kann, dass die Superhelden die Guten sind.
Vielleicht, wenn wir es nochmal irgendwann anschauen, wir haben jetzt einen Rewatch gemacht vor der Staffel, vor der 4., aber da habe ich nicht drauf geachtet. Ich würde es gerne nochmal gucken und würde wirklich versuchen, mal zu gucken, wenn ich den Blickwinkel ändere, funktioniert das? Das würde mich echt interessieren.
Ich glaube, was so der große Unterschied in der 4. Staffel ist, so in den ersten 3 Staffeln hatte ich das Gefühl, es ging noch sehr darum, dass auch Wort, also dieses Superheldenunternehmen, als Unternehmen dargestellt worden ist mit Merchandise und mit Propaganda und PR und allem drum und dran. Und jetzt ist es aber nicht mehr so stark. Jetzt geht es sehr stark in die politische Richtung. Und ich tatsächlich fand immer diesen Wirtschaftsteil am unterhaltsamsten. Also dieses, oh, jetzt haben die Superhelden wieder Leute umgebracht aus Versehen. Wie kriegen wir das jetzt wieder hin, dass die plötzlich die Guten sind und wie quasi gute PR-Arbeit die öffentliche Meinung lenkt? Das fehlt mir ein bisschen. Und in den ersten 3 Staffeln waren ja die Guten in Anführungszeichen, obwohl die Guten, also die Boys auch irgendwie ein bisschen ambivalent sind. Die waren ja immer zusammen und haben quasi als Einheit fungiert und da war eine sehr gute Wechselwirkung zwischen den Charakteren. Und jetzt wird ja gleich am Anfang, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, der ehemalige Chef wird ja quasi rausgeschmissen und muss auf eigene Faust kämpfen und es zerfasert alles ein bisschen. Aber wie gesagt, ich bin auch immer noch, doch, ich bin noch gespannt, was kommt und ja.
Ja.
Ich kann, glaube ich, erstmal nur Ja sagen. Okay, dann haben wir noch ein Update tatsächlich und das ist, glaube ich, ein bisschen harmloser und weniger gewaltvoll, nämlich die 3. Staffel von Bridgerton. Ich würde gerne am Anfang, glaube ich, Jasmin fragen, weil die war, glaube ich, in fast allen Podcast-Folgen, wo wir darüber geredet haben, die Expertin, die mir auch die Augen geöffnet hat. Deswegen, Jasmin, Bridgerton, klär mich auf.
Was Bridgerton ist allgemein?
Alles.
Cool, Bridgerton ist eine auf einer Romanreihe basierende Regency-Romantik-Serie, die halt in so einem parallelen 1810er Jahren spielt, wo die Familie Bridgerton mit zahlreichen Kindern gesegnet versucht, diese auf dem Heiratsmarkt bei Hofe unterzubringen und wir verfolgen eben diese Figuren und ihr Umfeld und ihre romantischen Wirrungen. Das Ganze ist sehr überhöht und auf die Fantasie heraus produziert und gestaltet, so dass man da eben bei der Romantik mitfiebern kann, die Leute attraktiv sind, die Kostüme interessant attraktiv sind und auch die Zeitumstände zwar vorkommen und eine wichtige Rolle in der Handlung spielen, aber eben nicht auf Historizität dargestellt werden. Und das ist jetzt halt die 3. Staffel davon, es ist also entsprechend erfolgreich.
Und es geht ja immer darum, dass pro Staffel mindestens 1 der Kinder verheiratet wird. Und dieses Mal ist es ja der Colin, der Sohn, der die Penelope noch nicht so mag, wie die Penelope ihn mag. Aber wir wissen ja immer, bei Bridgerton geht es darum, dass am Ende alles gut wird. Also es ist kein Spoiler, wenn ich sage, sie kriegen sich am Ende. Und es gibt noch eine zweite Tochter, die plötzlich auftaucht. Oder na, so plötzlich vielleicht nicht, aber die immer vorher eine sehr starke Nebenfigur war, die jetzt auch gleich noch ihr Love Interest heiratet. Und das ist fast aber alles ein bisschen nebensächlich, denn eigentlich geht's darum, und das ist auch kein Spoiler, dass die Penelope ja diese Lady Whistledown ist, die also immer so die Schmutzgazette ist und immer so die Geheimnisse von allen verrät in ihrem kleinen Heftchen. Und jetzt weiß zumindest schon ihre ehemals beste Freundin, dass sie diese Schreiberin ist, und im Prinzip geht es darum, es soll niemand anderes erfahren. Die Königin will ja unbedingt wissen, wer das ist. Und vor allem darf es nicht ihr zukünftiger Mann erfahren, weil der hat ja auf die Lady Whistledown so richtig den Hass, weil die über die Familie hergezogen ist. Und ja, es plätschert so vor sich hin tatsächlich über diese 8 Folgen. Die war ja aufgeteilt, die Staffel, in 2 Hälften, A4 Folgen. Die ersten 4 Folgen super, das Typische, kommen sie zusammen? Ja, sie kommen zusammen. Kein Spoiler, weil, ne, wie gesagt, Happy End muss sein. In der zweiten Hälfte dann so, oh, er findet raus, dass sie Lady Whistledown ist. Auch kein Spoiler. Und ja, dann geht's hin und her und irgendwann haben sich alle wieder lieb. Andrea, ich weiß, du hast auch geschaut.
Ja.
Wie fandst du's?
Ich hab's gerade noch extra für heute zu Ende gebinged. Und ich mag es sehr, und ich glaube, man muss einfach verstehen, das Genre Liebesroman oder Liebesgeschichte, um zu verstehen, warum Bridgerton so ist, wie es ist, warum es immer ein Happy End ist, warum man auch immer weiß, wer am Ende zusammenkommt. Und das ist nämlich gar nicht der Punkt, sondern das Interessante ist ja, wie kommen sie dahin und wie überwinden sie die Hindernisse auf dem Weg dahin und was werden es für Hindernisse sein. Also diesmal war es relativ schnell klar, dass es eben das Geheimnis Penelope ist, Lady Whistledown ist. Und ich fand ich finde es immer ein visuelles Fest. Ich schaue mir das wahnsinnig gerne an. Ich finde, die ganze Ästhetik ist fantastisch gemacht. Die erzählen so viele Sachen mit Kostümen und Ausstattung und Räumen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist für mich auch vollkommen zweitrangig, ob das jetzt historisch korrekte Kostüme sind. Jemand auf Mastodon hat bemängelt, dass zu viel Polyester getragen wird. Und ich denke, naja, aber es versucht ja sowieso nicht, eine akkurate Version der Regency-Zeit zu zeigen. Und ich mochte es. Ich mochte auch die ganzen Nebenplots. Ich mochte Dinge, die angedeutet werden. Ich fand es sehr schön, dass wir mehr von Cressida Cowper gesehen haben und die so ein bisschen mehr Dreidimensionalität bekommen hat. Die war ja vorher einfach immer nur so die Villain. Und jetzt hat sie einfach auch Gründe bekommen. Ich fand die Familiendynamiken bei den Featheringtons interessant und auch einfach die Charaktere irgendwie besser kennenzulernen. Und das, denke ich, ist eben auch das, was passiert in dieser Art von Geschichten, dass du eben eine Familie hast und es wird immer das Spotlight gelegt auf ein zentrales Paar und die anderen existieren aber weiter und man sieht halt deren Geschichte auch noch so ein bisschen sich weiterentwickeln. Ja, aber ich bin ja auch bekennende Liebesromanleserin, von daher überrascht es mich jetzt nicht, dass es mir gefallen hat.
Ich habe tatsächlich so viele Gedanken zu der Serie. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle artikulieren kann. Was mir so aufgefallen ist, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Es geht seit 3 Staffeln darum, niemand darf wissen, wer Lady Whistledown ist. Und vor allen Dingen darf nicht der Love Interest wissen, weil der Love Interest hat ja voll den Hass auf Lady Whistledown. Und dann findet das irgendwann raus, der Colin, und ist natürlich ein bisschen mad so auf die Penelope. Und ich habe geguckt. 27 Minuten dauert, bis sie sich wieder versöhnt haben. Also es geht jetzt so viele Staffeln und die Folgen dauern ja mal fast 1 Stunde oder so. So lange geht's darum, nein, er darf's nicht wissen, sonst hasst er mich. Und dann findet er es raus und es dauert 27 Minuten, bis sie wieder rummachen und sich wieder lieb haben. Und es war so ernüchternd. Das war eine Enttäuschung. Das hat mich wirklich enttäuscht, weil ich dachte, du hast doch jetzt noch 4 Folgen übrig. 4 Folgen als 60 Minuten. Du hast so lange Zeit, bis sie sich irgendwann im Happy End in den Armen liegen. Nein, 27, das ist nicht mal eine halbe Folge. Das hat mich aufgeregt. Das war die Enttäuschung. Eigentlich war das der Punkt, wo ich ausmachen wollte. Weil ich habe extra Urlaub genommen, um das zu gucken. Deswegen habe ich gedacht, jetzt ziehst du es aber auch durch, verdammt. Was mir dann noch aufgefallen ist, und es war ja am Anfang mein absoluter Favorite, aber Eloise in jeder Staffel wird ihm ja unsympathischer. Also die war am Anfang so toll und jetzt ist sie, weiß ich nicht, Arschlochmädchen, um ehrlich zu sein. Also wie die irgendwie mit der Christina, wie die heißt, da umgeht. Und gerade generell, wie die Serie mit Christina umgeht. Endlich bekommt die mal ein bisschen Tiefe, du hast es ja schon gesagt. Und man merkt, die ist gar nicht so grundauf böse. Die hat ihre Gründe, warum sie ambivalent ist, vielleicht auch ein bisschen böse ist. Und dann kriegst du schon so ein bisschen Mitleid. Sie ist aber keine Bridgerton, also darf es für sie nicht gut ausgehen, weil sie ja mal die Böse war. Für alle anderen wird alles schön. Und die, wo du plötzlich Mitgefühl hast, nee, du kriegst das Scheißende. Und selbst wenn du in den Büchern guckst oder so, kann man ja nachgoogeln, was in Büchern passiert, hat sie auch das Scheißende. Das ist zu eindimensional geschrieben, zu schwarz-weiß.
Das ist halt das Genre. Also ich glaube, es ist wirklich, du musst dich auf diese Erzählkonvention einlassen, dass es vor der Versöhnung, es gibt diesen The Dark Moment of the Soul oder wie er heißt. Es gibt quasi einen Fachbegriff für diesen Moment, wo sozusagen alles auf dem Spiel steht und man denkt, daran wird jetzt die Beziehung scheitern und sie werden dann doch nicht zusammenkommen, weil das Hindernis ist zu groß und alles ist out in the open und jetzt müssen sie halt gucken, ob sie das überwinden können, was da zwischen ihnen steht. Und diesen Dark Moment of the Soul. Und im Grunde kommt danach nur noch, wie sie das überwinden. Und da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was man da jetzt noch machen soll, außer ihm einmal erklären, warum, was ihre Beweggründe waren. Und eben zu gucken, reicht das für ihn als Verständnis und eben auch noch seinen ganzen, ich fand halt diesen Eifersuchtsplot auch gut, dass er halt irgendwie auch Träume vom Schreiben hat und jetzt ist irgendwie seine Frau erfolgreicher als er und dass er da irgendwie neidisch ist. Und das fand ich eigentlich gut gelöst. So. Und ich meine, wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwie wir Cressida in Staffel 4, die es hoffentlich gibt, wiedersehen und dass die Geschichte einfach weitergeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das letzte Wort gewesen ist für diese Storyline, weil das wäre mir auch zu blöd. So. Aber ich glaube, da kommt noch was.
Das Letzte, was mir so aufgefallen ist, ich glaube, es ist mir noch stärker aufgefallen als in den anderen Staffeln, wobei es schon bei dem Spin-off Queen Charlotte so besonders stark war, wie sehr ich eigentlich die alle so im Stile der Französischen Revolution köpfen möchte. Es gab so zwei Punkte, wo ich dachte, also jetzt wird es Zeit für die Guillotine. Und das war das eine Mal, wo sie gesagt haben zu dem, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der diese Bar besitzt oder diesen Herrenclub besitzt, ja, du kannst nicht Teil unseres elitären Zirkels sein, wenn du eine Bar besitzt, weil dann arbeitest du ja. Und es geht ja mal gar nicht, dass das feine Leute arbeiten. Und wenn er war Besitzer von einer Bar, ist ja nicht, dass er irgendwie Kohle geschippt hat oder so. Und das Zweite war, wo mir bewusst wurde, dass das 1815 spielt. Napoleon rennt ein letztes Mal durch Europa. Im Waterloo sterben hunderttausende Soldaten. Und die Millionen an Pfund hauen die raus, um zu feiern die ganze Zeit, um Kleider zu kaufen. Ich weiß, es gehört zum Genre, aber ich möchte sie alle köpfen. Jetzt sofort.
Ja, das ist halt auch ein Teil der Parodie, die zum Beispiel in Jane Austen drin ist, dass die Leute nie über die Revolution reden, sondern halt immer ihren Romantikkram machen. Und Queen Charlotte war ja mit Marie Antoinette auch persönlich befreundet. Die haben sich Briefe geschrieben und sowas, also die historische Charlotte. Und die behält ja diese Rokoko-Mode für sich und ihren Hofstaat bei, weil sie einfach nicht anerkennt, dass das Zeitalter des Absolutismus vorbei ist, so. Und deswegen hält sie so modisch und im Protokoll so sehr daran fest. Das wird hier natürlich übertrieben dargestellt mit den fantastischsten Perücken, die sie da hat. Aber
so gut, so gut. Oh.
Genau, es ist halt schon der historisches Ding, dass sie halt belegt eben altmodische Kleidung getragen hat, um in der Zeit gefangen zu bleiben, in der sie ist. Und der Hof um sie herum ist entsprechend halt auch so.
Und ich glaube, es ist eben auch einfach wieder, es will halt kein politischer Film oder keine politische Serie sein, die sich irgendwie, es ist halt nicht Downton Abbey, so, sondern es ist Bridgerton und es ist immer noch im Kern einfach eine Liebeserzählung, eine Liebesgeschichte oder eben viele Liebesgeschichten ineinander geschachtelt und nacheinander erzählt. Und ich glaube, da was anderes zu erwarten als das, was das Genre halt ist, dann wird man einfach automatisch enttäuscht, weil das das gar nicht sein will. Und man kann das natürlich, ich finde das völlig verständlich, dass das scheiße zu finden und zu sagen, ist nicht meins oder ich mag mir das nicht angucken, weil mir, ich kann den politischen Kontext oder historischen Kontext nicht ignorieren. Aber ich weiß nicht, ob man das der Serie vorwerfen kann, weil die ja gar nicht angetreten ist, das zu tun.
Vielleicht eine letzte Frage, um das abzuschließen. Wo würdet ihr denn diese Staffel einordnen im gesamten Serienkosmos? Also ich kann es für mich sagen, es ist auf Platz 3 von 4. Ich fand nur Queen Charlotte schlechter, die ersten beiden Staffeln fand ich besser.
Oh, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund war die Romanze weniger im Zentrum als in den vorherigen Staffeln. Ich glaube, weil Penelope halt gleichzeitig diesen Plot, den Lady Whistledown-Plot hatte und den Romantik-Plot. Und deswegen konnte sie sich auch nicht so auf eins konzentrieren und die Geschichte sich nicht auf eins konzentrieren bei dieser Figur. Und das hat eben alles andere auch beeinflusst. Also ich fand, rein von der Erzählung her, fand ich andere Sachen besser in der Bridgerton-Serie. Aber ich liebe die dritte Staffel immer noch für sehr viele andere Dinge. So.
Ich glaube, bei mir ist die Rangfolge gar nicht so streng. Ich glaube, die erste ist am höchsten gerankt, weil die hat was Neues gemacht und das Ganze so ins hinten reingeführt. Danach kommen im Grunde die anderen drei. Ich würde da jetzt nicht so große Unterschiede machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die zweite oder Queen Charlotte erheblich schlechter oder besser gefallen hätten als Staffel 3. Und entsprechend würde ich halt einfach nur die erste hervorheben als so einen sehr, sehr guten ersten Eindruck und etwas, was viel etabliert hat. Und die anderen spielen jetzt halt mit dieser Formel und machen das auch sehr kompetent und gut im Raum dafür halten.
Ich muss ja nur kurz einwerfen. Ich habe nichts dazu beizutragen, weil ich habe kein Netflix mehr. Sonst hätte ich die dritte Staffel nämlich definitiv auch geschaut. Aber ich wollte noch mal dazu sagen, dass es mich komplett abfuckt immer noch, dass man tatsächlich diese Frau, also Penelope, beziehungsweise ich habe den Namen der Schauspielerin gerade nicht parat, als das Mauerblümchen in dieser Sendung zu framen, als die, die quasi irgendwie dick und unattraktiv ist. Und ich kriege jedes Mal die Krise und denke mir, are you serious? Aber umso schöner, dass es tatsächlich auch mal irgendwie jetzt eine Serie, eine Staffel gibt, wo sie dann auch ihr Glück finden darf, in Anführungszeichen.
Ja, also ich finde, sie hat gerade jetzt in der dritten Staffel einfach, ist eine sehr, sehr coole Figur geworden, weil sie diesmal auch ihre Kompetenz ins Zentrum gestellt haben und nicht nur irgendwie, sie ist in Wirklichkeit ja doch irgendwie attraktiv, huch, wie konnte das passieren, so, was sowieso immer absurd war, weil die war schon immer attraktiv, so, aber jetzt darf sie sich selber halt auch attraktiv finden und deswegen, jetzt hat sie halt einen neuen Stil und dann dürfen andere Leute sie auch attraktiv finden und meine Güte, so ist das halt ne, das ist so wie wenn die Brillenträgerin plötzlich ihre Brille abnimmt und alle merken, oh mein Gott, die ist ja attraktiv. Ne? Also das sind halt die Konventionen. Und finde es aber gut, dass sie eben auch nicht darauf reduziert wurde, einfach hübsch zu sein, sondern dass sie eben einfach auch Talent als eine talentierte Schreiberin oder Autorin und eben auch als eine einflussreiche Kraft in diesem Universum dargestellt wurde. Und auch, dass sie sozusagen selber auch Verantwortung übernehmen musste für das, was sie sozusagen angerichtet hat mit ihren Sachen. Und klar ist das jetzt nicht in tiefster Tiefe abgehandelt. Aber wie gesagt, das ist halt auch immer noch eine zentrale Liebesgeschichte. Und da gehen diese Dinge selten in die ganz tiefe Tiefe, wie andere Genres das vielleicht tun würden.
Ja, und ihr Stilwechsel ist ja schon seit Staffel 1 angedeutet, dass sie eigentlich einen anderen Stil haben will und sich davon ihrer Mutter lossagen muss und sowas. Das ist halt einer der längeren Plotstränge. Insofern auch gut, dass er da zu so einem positiven Abschluss kommt. Und Nicola Coughlan, das ist die Darstellerin, wurde halt auch mal in einem Interview gefragt, ob das sozusagen, was sie dazu denkt, dass Menschen mit ihrem Körpertyp da auf der Leinwand präsentiert werden. Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich auf jeden Fall, fühlt sich gut an, weil es gibt zu wenig Menschen mit perfekten Brüsten, die in den Serien auftreten. Das ist ein großer Schritt für die perfekte Brüste-Community, dass ich jetzt hier eine Rolle spielen durfte. Also war eine gute Antwort.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut.
Brüste sind ein schöner Abschluss für die Updates, dann haben wir noch eine kleine gemeinsame Medienschau. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte zu, denn ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen von einem Buch und habe es gelesen und fand es sehr verwirrend und habe es nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, es ist ein gutes Buch. Also habe ich gedacht, wer ist denn die schlauste Person, die ich kenne? Ach, das ist doch die Elea. Also habe ich das Elea geschenkt, also nochmal jetzt gekauft, einen Mann geschenkt und habe gehofft, dass Elea es verstanden hat. Und zwar reden wir über den Comic Poison Paradise von Maximilian Hillerzähler. Den hatten wir ja letztens in der Comic-Con-Folge zu Gast. Und vielleicht frage ich einfach mal, Elea, hast du dieses Buch verstanden?
Ich glaube, und das ist am Schluss irgendwie die Message, die ich für mich mitgenommen habe, man muss das nicht verstehen. Also man muss nicht im Sinne von, ich gehe da raus und habe jetzt irgendwie verstanden, was der Autor mir sagen möchte. Ich glaube, das ist nicht die Idee von diesem Comic, sondern ich glaube, die Idee von diesem Comic ist, dass man einfach Gedankenanstöße, Ideen rauszieht, dass man irgendwie drüber nachdenkt, ein bisschen reflektiert. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie die perfekte Take-Home-Message am Schluss zusammen formulieren kann, was dieser Comic einem jetzt erzählt hat.
Vielleicht, um mal zu erzählen, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht tatsächlich. Also du hast irgendwie so eine Postapokalypse, so eine biblische Postapokalypse, so ein bisschen angelehnt irgendwie ans Offenbarungsbuch. Und du hast 4 verschiedene Personen, die das quasi erleben, nämlich Elis, Harry, Ben J oder Benny und Lucy. Und die haben auch irgendwie alle Beziehungen miteinander, mal und mal nicht. Und es gibt verschiedene Zeitebenen, weil sie nicht immer zeitgleich miteinander Beziehungen haben. Und dann passieren Dinge, die ich nicht verstehe. Ich habe so das Gefühl tatsächlich, der Autor und Zeichner in Personalunion hatte so ganz viele Talking Points, die für ihn so das männliche Dasein sozusagen repräsentieren. Also beispielsweise irgendwie, dass Männergruppen nur über Frauen reden, obwohl es darum geht, irgendwie, was die weibliche Perspektive ist und sie aber keine Frau dafür einladen. Oder dass es irgendwie Männer unter Druck stehen, weil sie glauben, sie müssen ein starker Mann sein und dass Frauen sie nicht verstanden fühlen. Und er hat irgendwie so ganz viele Ideen gehabt. Und dann packe ich einfach alles zusammen und das wird schon irgendwie eine Geschichte sein, aber ich sehe die Geschichte nicht tatsächlich. Es sind alles super kleine Kurzepisoden. Für sich betrachtet sind toll.
Ich glaube, so ist es auch gemeint. Also es sind einfach Kurzgeschichten, die irgendwie lose in einem gemeinsamen Setting und mit gemeinsamen Charakteren und mit so einem thematischen Überbau verbunden sind, aber die gar nicht wirklich jetzt so eine geschlossene Story mit irgendeinem geschlossenen Spannungsbogen oder so erzählen wollen. Es ist ein bisschen mehr wie bei, keine Ahnung, ein ganz merkwürdiges Beispiel, aber es ist wie bei Margot Wilkings Känguru. Das sind auch ganz viele einzelne Episoden, die schon irgendwie so in sich verbunden sind, aber miteinander manchmal gar nicht viel zu tun haben, sondern auch so ein bisschen aus dem Kontext gegriffen sind. Und so ungefähr ist es hier auch. Also es sind einfach so ein bisschen Slice of Life-mäßige Szenen, die eben, wie du sagst, Geschichten erzählen über Beziehungen, über Queerness, über Sexualität, über Identität auch, also gerade männliche Identität, aber auch grundsätzlich auch sexuelle Orientierung, über sich finden als Person und als Individuum. Und das alles aber oft auch sehr, sehr wholesome erzählt, finde ich. Also sehr, sehr schöne Szenen auch, wo man sich irgendwie auch gut geborgen fühlt. Andere wieder eher konfliktbehaftet, wo dann auch schwierige Themen, auch toxische Beziehungen zum Beispiel thematisiert werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Einfach, wie du sagst, so ein bisschen verschiedene Talking Points oder so ein bisschen Stream of Consciousness mäßig verschiedene Themen oder Ideen anzusprechen, die einen in diesem großen Konglomerat beschäftigen können.
Was ich vielleicht noch künstlerisch ganz interessant fand, du hast ja diese 4 ProtagonistInnen und die erzählen die Geschichten natürlich immer aus ihrer Sichtweise, sodass teilweise auch Geschichten sich so ein bisschen widersprechen, weil 2 Personen Geschichten unterschiedlich erleben. Und künstlerisch ganz interessant ist, dass dann auch die verschiedenen Figuren eigene Farbgebungen der Zeichnung haben, sodass du auch erkennst, dass quasi jetzt ist der Blickwinkel von A, jetzt ist der Blickwinkel von B. Und da der Hillerzähler ja auch so einen Zeichenstil hat, der, doch man kann ihn gut zuordnen. Es gibt ja so einige KünstlerInnen, du siehst den Zeichenstil und weißt, das ist dieser Künstler, das ist diese Künstlerin. Und bei Maximilian Hillerzähler ist genau das. Also ich glaube, ich würde seine Zeichnungen unter Tausenden erkennen. Und ja, es ist ein schöner Comic. Ihr könnt für 24 Euro dieses Buch kaufen und gucken, ob ihr schlauer als Lea und ich seid. Wenn ihr dieses Buch versteht, seid ihr sehr viel schlauer. Spaß vorbei. Kommen wir zu den ernsten Themen des Lebens, denn wir kommen zu unserem Hauptthema, nämlich Mini- und Mikrorollenspielen. Vielleicht ganz einfach mal gefragt, was sind denn Mikro- und Mini-Rollenspiele?
In meinem Verständnis sind das Spiele, die insgesamt erheblich kürzer dauern als die klassische Rollenspielsitzung von mindestens 3 Stunden aufwärts. Und die meistens deswegen auch weniger umfassend viel wollen von ihrem Thema. So ganz kurz gesagt. Jasmin, was würdest du das unterschreiben? Würdest du das ergänzen?
Ich glaube, das ist nicht notwendigerweise die Spielzeit als einziger Faktor ist, sondern dass es auch sozusagen eine minimalistische Aufbereitung des Inhalts sein kann. Also dass es durchaus auch Microgames gibt, die abendfüllend sein können, aber in der Regel sind die dann halt nicht in einem 250-seitigen Hardcover-Grundregelwerk plus Zusatzmaterial publiziert, sondern eben, da bezieht sich das Mini oder Micro dann eher darauf, dass sie in einer sehr kurzen Form rausgebracht werden. Ich denke nicht, dass es da irgendwie eine feste Grenze gibt, wo man sagen kann, ab hier ist es klein genug für Mikro und hier ist es schon zu groß. Ich denke, dass die wenigsten von denen tatsächlich Kampagnenspiele werden, also zumindest nicht intendiert. Also das ist halt auch was, wo ich nicht von ausgehe, sondern es ist halt schon eher einen kürzeren, in sich geschlossenen Zeitabschnitt haben. Also in der Regel eine Spielsitzung oder kürzer, würde ich auch mitgehen.
Das war nämlich tatsächlich eine Frage, die ich stellen wollte. Wie groß oder klein können sie denn sein? Weil wir kommen nachher dazu, es gibt ja zum Beispiel auch so Mini- und Mikro-Rollenspiel-Wettbewerbe, wo ich ja auch schon mal gewonnen habe. Und das Kleinste, wo ich teilgenommen habe, war ein Rollenspiel auf einer Klapp-Visitenkarte, wo ich schon sehr klein schreiben musste, um alles draufzukriegen. Ja, gibt's vielleicht trotzdem so, was ist das Kleinste, was man als Mini-Rollen- oder Mikro-Rollenspiel nehmen kann? Reicht vielleicht sogar nur eine einzige Visitenkartenseite aus? Und was ist so die Größe? Weil du zeigst gerade in die Kamera, das können euch die Hörer nicht sehen. Zeigst du tatsächlich schon Spiele?
Ja, ich zeig tatsächlich die Sammlung Tiny Library in die Kamera. Das sind, ich glaube, 50, wenn ich richtig gezählt habe, Rollenspiele, die alle eine zweiseitige, so eine Visitenkartengröße im Grunde sind. Und manche haben auch eigentlich nur eine Seite und auf der zweiten Seite ist nur noch Platz zum Schreiben. Und das sind im Grunde fertige Spiele. Die sind natürlich oftmals auch wirklich mehr so Mini-Dinge, aber das ist das Kleinste, was ich bis jetzt gesehen habe an Spiel. Und das Kürzeste, was ich selber geschrieben habe, ist Improveto. Das kann man ab 10 Minuten aufwärts spielen. Das ist auch eins der kürzesten, die ich kenne, von der Spieldauer her.
Vielleicht die Frage, die ich immer gerne stelle bei solchen Spielen. Warum spielt man sowas und wo liegt denn überhaupt der Reiz darin? Weil Rollenspiele sind doch eigentlich dafür bekannt, dass sie es möglichst umfangreich haben wollen. Siehe DSA oder Pathfinder oder D&D.
Ich glaube, dass das nicht für alle Rollenspielende gilt, so auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Und die Leute, die halt ein System sehr intensiv und sehr lange spielen, sind halt mehr dafür bekannt, dieses System zu spielen. Für die nimmt dieses Hobby mehr Raum ein. Und eben auch vor allem dieses eine System ist da im Zentrum, deswegen wird da mehr drüber geredet. Ist nachvollziehbar auf eine Art, aber genau wie man manchmal halt nicht eine Serie mit 4 Staffeln bingen will, sondern den 90-Minüter gucken, gibt es ja durchaus Gründe, sich mit einem Medium auch auf eine kürzere Weise zu beschäftigen und auch literarisch möchte man ja manchmal was Runtergebrochenes haben. Also es gibt ja auch gute Gründe, ein Graphic Novel zu lesen statt einem Comic. Und manchmal ist halt auch der Comic Strip mit drei Panels oder vielleicht sogar nur mit einem die optimale Form, um irgendwas auszudrücken. Und genauso kann es eben auch im Rollenspiel die minimalistische Form der bessere Weg sein, um etwas auszudrücken, was man eigentlich sagen möchte. Und genauso kann das eben auch ein Publikum finden, das eben speziell das zu schätzen weiß, was gesagt wird, oder halt eben auch die Form interessant findet oder auch mit der Form überhaupt die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Also nicht Zeit für die nächsten 3 Jahre in ihrem Alltag mit einer wöchentlichen Runde schaffen muss, sondern eine Vorbereitung und dann spielen, was man in einem Abend schafft, ist ein Wert.
Ich würde das auch gar nicht so defizitär angehen. Also weil ich frage mich halt oft eher bei diesen super umfangreichen Systemen, braucht man das wirklich alles? So. Oder reicht nicht das, was ich auf einer Seite A4 unterkriege an Regelwerk, um einfach genauso viel Regelmechanik zu haben, wie ich gerne haben möchte und wie ich auch benötige, um diese Art Geschichte zu erzählen. Also so ein Klassiker sind ja so Lasers und Feelings und oder so Laser und Gefühl auf Deutsch. Und die 3 Millionen Hacks davon, die es gibt, die im Grunde auf einer A4-Seite ein komplettes Regelwerk unterbringen, einschließlich Material für die Spielleitung. Und da habe ich auch schon Kampagnen gespielt, also nicht 20 Jahre lang, aber durchaus über, ich glaube, 3, 4, 5, 6 Termine. Was auch noch hätte weitergehen können, wenn wir noch Termine gefunden hätten mit der Gruppe. Ich glaube einfach, dass Leute das machen, die gerne so wenig Regeln wie möglich haben bei ihrem Rollenspiel, damit sie nicht damit abgelenkt sind von der Geschichte durch dieses ganze den Regelverwaltungsaufwand, also die Regeln zu verstehen, die Regeln anzuwenden, die richtigen Würfel rauszusuchen, die richtigen Werte auf dem Charakterbogen zu finden und so weiter, sondern dann einfach wirklich zu sagen, nee, für uns ist das Zentrum des Rollenspiels ganz woanders, nämlich zum Beispiel gemeinsam kreativ zu sein und gemeinsam eine Geschichte zu improvisieren oder ja, halt einfach wirklich eher auf dem Geschichten erzählen und weniger auf den tief ausgeklügelten Kampagnenmechaniken, die im Grunde erst cool sind, wenn man sie ein Jahr lang benutzt hat. So. Und als Designerin würde ich sagen, das Coole ist halt, dass die Begrenzung ist halt interessant für mich als Game Designerin.
Da bist du jetzt schon direkt in die nächste Frage sozusagen reingekommen, die wir stellen wollten. Ihr habt ja beide schon miteinander, aber auch unabhängig voneinander so Mini- und Mikro-Games entwickelt. Was ist der Reiz für euch? Was ist vielleicht auch ein bisschen der andere Reiz, als wenn man jetzt an einem großen Rollenspielsystem mitarbeitet? Oder was macht da dran Spaß?
Also ich finde tatsächlich die kreative Beschränkung auf, du hast exakt eine Seite und da musst du alles unterbringen. Da musst du nämlich permanent entscheiden, was ist wirklich wichtig und alles rausfiltern, was nicht wichtig ist und einfach weglassen. So bist du sozusagen so ein, das ist wie, ich bin ja ein Mensch, die eher mit vielen Worten denkt und für mich ist es wirklich oft anstrengend, einen Beitrag zu schreiben auf Tweet-Länge oder inzwischen Mastodon-Post-Länge, wo ein paar mehr Zeichen hat, oder Blue-Sky-Post-Länge, weil dieses Runterkondensieren auf was ist eigentlich die zentrale Aussage, das ist das Schwierige, aber das ist eben auch die Herausforderung, das ist auch interessant, das immer wieder zu machen und eben zu gucken, was kann ich noch alles weglassen, was ist eigentlich so das Minimum, was man braucht, um was spielen zu können oder um diese Sache, die ich hier gerade erkunden will, spielen zu können. Und der andere Reiz ist, es geht natürlich viel schneller, es ist auch schneller fertig, man hat schneller was, was man auch spieltesten kann, man hat auch schneller was, was man mit anderen Leuten teilen kann. Das sind für mich durchaus auch Reize daran, kurze, kleine Spiele zu schreiben. So. Wie ist das bei dir, Jasmin? Also gerade auch im Vergleich. Du kennst ja auch das Arbeiten an zum Beispiel DSA.
Man ist halt schneller fertig als auch bei größeren Designs. Also ein Erfolgserlebnis schnell zu haben, ist auf jeden Fall ein Faktor daran. Und manchmal möchte man eben auch tatsächlich etwas auf eine Idee runterbrechen und es braucht gar nicht notwendigerweise mehr. Also ja, es ist halt eher dieses, die manchmal ist die Form passend. Ich sehe natürlich da auch Unterschiede zu in einem Franchise arbeiten und an einem Einzelspiel und dann halt eben dieses Einzelspiel ist es dann halt eben schnell auch fertig und man arbeitet in der Regel nicht ewig weiter dran, sondern kann auch zum nächsten übergehen. Also ja, ist es halt einfach ein anderes Medium, eine andere Ausdrucksform im Rahmen des Mediums und beides ist halt irgendwo cool, man kann es machen so und es steht auch nicht in der Konkurrenz. Es ist auch was Gutes, um wenn man in einem längeren Projekt nicht weiterkommt, was Kurzes nebenher zu machen. Das hält einen halt auch davon ab, entweder in so eine Schreibblockade reinzukommen teilweise oder an seinem Heartbreaker für ewig weiter zu werkeln, weil das sozusagen Spieldesign einem so viel Spaß macht. Da ist dann eben viele kleine Spiele designen auf jeden Fall ein Weg damit umzugehen und ja.
Ich finde, das ist auch immer ein bisschen wie so ein Buffet. Ne? Manchmal willst du halt einen großen Teller von deinem Lieblingsessen haben und nur das essen. Und an anderen Tagen willst du halt irgendwie das ganze Buffet und von allem ein Häppchen. Und ich denke halt, dass kurze Spiele sowohl für die Spielenden als auch für die sie schreiben, eben auch Abwechslung erlauben und eine Vielfalt erlauben, die man vielleicht gar nicht in einem Spiel unterbringen kann oder will. Und dann schreibt man halt einfach mehrere Spiele und kann sich halt sozusagen dann eben auch über eine größere Bandbreite kreativ ausdrücken, als man das jetzt vielleicht in einem einzelnen größeren Spiel kann oder in einem einzelnen größeren, umfangreicheren Setting oder so. Und das kommt zumindest mir und meinen Interessen auch entgegen, da irgendwie viel Vielfalt und viel Abwechslung zu haben.
Ich finde auch, so einer der großen Vorteile ist, dass du viel zielgerichteter entwickeln kannst, dein Mini-Rollenspiel. Für mich zum Beispiel ist irgendwie so Settings ausarbeiten oder NSCs ausarbeiten viel größere Arbeit als Regelmechaniken. Du hast ein Problem, du willst eine Situation darstellen, ein Abenteuer darstellen und dafür die Regeln basteln auf so ein kleines Format. Also ich sehe quasi das Problem und entwickle um das Problem drumherum. Wie entwickelt ihr denn? Also habt ihr da bestimmte Vorgehensweisen, wie ihr so ein Mini- oder Mikro-Rollenspiel entwickelt?
Also bei mir geht's meistens los mit irgendeiner Idee. Also das erste, was ich geschrieben habe, ist Magical Pets gewesen. Das ist ein Lasers und Feelings-Hack, der tatsächlich 2 A4-Seiten lang ist, mit ein bisschen Platz für Notizen. Da spielt man Haustiere in einer Zauberschule. Und der ist entstanden, weil ich gerne mit diesem Regelgerüst von Lasers und Feelings was machen wollte. Und ich hatte Lust auf Zauberschule, aber ich hatte keine Lust auf Menschen und hatte in einem anderen Spiel schon mal was mit Tieren gespielt, in einem anderen magischen Setting und dachte, das ist doch einfach großartig, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt, man ist einfach, was wäre, wenn man die Haustiere wäre? Was wäre das für eine Perspektive? Was wäre für die Haustiere relevant? Was ist überhaupt deren sozusagen Handlungsraum? Und daraus ist Magical Pets zum Beispiel entstanden. Und die andere Geschichte, die ich gerne noch zum Entstehen erzählen möchte, ist Nagetiere mit Gitarren oder auf Englisch Rodents with Guitars. Da wollte ich für den One-Page-Game-Jam auf Itch gerne was schreiben und hatte aber keine Idee. Und dann habe ich einen Freund von mir eine Textnachricht geschrieben und habe gesagt, gib mir mal 3 Stichworte, ich brauche eine Idee. Habe ihm nicht gesagt, wofür. Und dann hat er mir die Stichworte gegeben, Meerschweinchen, Vanillepudding und Luftgitarren. Und dann war ich bei, okay, Meerschweinchen wollen einen Luftgitarrenwettbewerb gewinnen, um Vanillepudding zu kriegen. Und daraus ist Nagetiere mit Gitarren entstanden. Ja, und manchmal, also jetzt das Letzte, was Jasmin und ich zusammengeschrieben haben, ist ja das Albtraumschiff oder auf Englisch The Lovecraft Boat. Da haben wir sehr konkret versucht, eine ganz bestimmte Nische zu finden, die unserer beider Interessen abdeckt, die das abdeckt, was, also es sollte für den Gratis-Rollenspieltag funktionieren, es sollte in einem bestimmten Zeitraum fertig werden können, es sollte nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft und wir hatten halt am Ende eine ganz enge Nische, in die wir was reindesignt haben, aber das hat halt auch geklappt. Also die wir uns selber gegeben haben, niemand anders hat uns die gegeben.
Ja, es war bei mir tatsächlich auch bisher in der Regel der Rahmen, in dem ich selber Minispiele designt habe, dass es halt durch die Publikationsform schon vorgegeben war, es darf nicht oder es kann nicht größer werden und sozusagen auf die Beschränkung ein Konzept finden, das in diesem Rahmen funktioniert und dann umsetzen. Also ich hatte es bisher selten, dass ich gesagt habe, ich habe eine Idee, die funktioniert nur als Minigame, deswegen muss sie sozusagen reduziert werden, sondern eher ein, okay, wir designen ein Minigame und dann schließen sich halt schon Dinge, die einen größeren Rahmen brauchen, aus und man kann darauf zugehen. Was ich halt als Redakteurin viel gemacht habe, ist die Heldenwerke bei Das Schwarze Auge. Und das sind ja auch jetzt natürlich, das Regelsystem ist da, aber es sind halt sozusagen Abenteuer, die auf einen sehr reduzierten Rahmen runtergebrochen werden müssen, weil halt auch der Platz für wir bringen 20 verschiedene Monster mit Spielwerten rein, nicht gegeben ist. Also sozusagen auch da das Design reduziert werden muss, weswegen das halt auch schon eine Denkweise ist, die ich, glaube ich, ganz gut drin habe, dieses Einschätzen, wie viel Platz habe ich und wie nutze ich sozusagen einen beschränkten Platz, um das zu machen, was ich möchte. Was sind die eigentlichen Stärken, die ich rausarbeiten möchte? Was sind die Kernthemen? Und wenn ich diese identifiziert habe, dann kann ich eben anfangen, sozusagen die zu designen und zu sehen, was drumherum noch da ist, wie es sich am Ende so einordnet und wie der Platz dann genutzt ist.
Da es ja so viele Mini-Rollenspiel-Wettbewerbe gibt oder Entwicklungswettbewerbe, ich habe ja selber ein paar gewonnen tatsächlich und vor allem war ich auch mit der Lea zum Beispiel schon in der Jury für genau sowas, ist das Entwickeln eigentlich ein eigenes Hobby im Hobby? So wie zum Beispiel das Bemalen und Basteln von Tabletop-Miniaturen in Anführungszeichen Unterhobby vom Tabletop ist.
Ich weiß nicht, ob ich das so rausseparieren würde. Ich glaube, es ist einfach eine etablierte Form von Rollenspiele schreiben. Und es liegt natürlich näher, Wettbewerbe zu machen, wo man sagt, hier schreibt ein Rollenspiel, was auf eine Seite passt oder auch meinetwegen auch auf eine Visitenkarte oder eine Postkarte oder so, weil das einfach realistischer ist, dass man das auch fertig kriegt in einem begrenzten Zeitrahmen, als zu sagen, wir machen jetzt hier einen Contest, wer das beste 300 Seiten Regelwerk abgibt. Das ist ja einfach nicht umsetzbar für die meisten Leute. Und ich glaube, das ist auch einer einfach der Grund, warum viele Game Jams oder Wettbewerbe sich auf eine Kurzform fokussieren, weil die eben einfach leichter von mehr Leuten in einem überschaubaren Zeitraum fertig gemacht werden kann. Und es gibt ja viele Leute, die einfach beides machen. Die schreiben halt kurze Spiele und längere Spiele und je nachdem, was halt das Spiel werden will, was sie schreiben oder die machen das dann nebenbei. Und es gibt auch Leute, die schreiben eigentlich nur kurze, kleine Spiele, weil das halt ihre Form ist. So wie halt irgendwie auch Leute, keine Ahnung, nur Kurzgeschichten schreiben und nie Romane. Und ja, also ich glaube, ich würde es eher einfach als eine Form von Rollenspiel sehen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das schreiben.
Ich glaube, die Grundtechnik Spieldesign oder Hobby-Spieldesign ist nicht an der Größe des Ganzen zu separieren. Es ist halt eher halt eine Ausdrucksform und man, wie du schon sagst, man kann mal im Minimum gut sein, man kann auch in der halt in den großen, breiten Epiken gut sein oder sich da halt auch beschäftigen wollen. Also ich sehe es halt eher als eine Ausdrucksform von Spieldesign und eben auch einen Weg, um ins Design reinzukommen und schnell was hinzukriegen. Wenn man immer denkt, man müsste ein komplettes Fantasy-Thread-Game-Design, kommt man natürlich nur sehr langsam voran, auch in seinem Designprozess. Und entsprechend finde ich es auch gerade für neue Designende hilfreich, sich mit kleineren Formen zu beschäftigen und auch nicht nur im selber Schreiben und Entwickeln, sondern auch im Lesen, weil wenn du viele kleine Designs spielst und liest, hast du sehr schnell einen Überblick über verschiedene Designstile, wie Spiele sich auch unterscheiden können. Das ist super hilfreich.
Ja, und ich denke auch, es ist cool, da einfach zu sehen, dass man einfach sehr gut auch auf der Arbeit von anderen Designern aufbauen kann, indem man zum Beispiel erstmal ein Hack schreibt von einem System, was schon existiert und was dafür freigegeben ist, wie zum Beispiel Lasers und Feelings. Oder es gibt ja auch viele Hacks von Honey Heist, was ein anderes Zwei-Seiten-Spiel ist. Und dass man eben gar nicht, also dass das Game Design nicht automatisch besser ist, wenn man alles von null sich selber ausgedacht hat, sondern dass ja im Grunde eine der Stärken von Game Design ist, dass wir beeinflusst sind von den Spielen, die wir gelesen haben, die wir gespielt haben, die Leute vor uns geschrieben haben und dass wir ja auch im Dialog damit sind und das auch gar nicht verheimlichen müssen, dass Rollenspieldesign eben auch nicht auf einer einsamen Insel stattfindet, sondern in einer Community und in einem Dialog mit anderen Spielen und mit anderen Game DesignerInnen.
Dann frage ich mal die andere Seite. Die Lea hat ja, wie ich zum Beispiel, schon mal als Jurorin fungiert bei so einem Wettbewerb. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du denn quasi die Qualität von so einem Mini- oder Mikro-Rollenspiel bewertet?
Ja, das hat sich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit rauskristallisieren müssen, dürfen, welche Kriterien da irgendwie sinnvoll sind. Und ich habe für mich irgendwann so ein bisschen rausgefunden. Mir wäre wichtig, dass ich tatsächlich einfach schnell begreife, worum es geht, dass ich schnell verstehe, was will dieses Spiel, was ist irgendwie das Ziel und kann ich tatsächlich anhand dieser einen Seite loslegen. Also habe ich tatsächlich das Gefühl, ja, jetzt bin ich gut genug informiert, dass ich jetzt einfach mit dem nötigen Material drauf losspielen kann. Und klar, manchmal ist es auch so ein bisschen eine Geschmacksfrage, welche Idee holt einen denn jetzt vielleicht gerade ein bisschen besser ab oder welches Genre interessiert einen vielleicht ein bisschen mehr. Das spielt vielleicht auch noch mit rein. Aber ich finde eben so die Praktikabilität ganz wichtig bei so kleinen Spielen. Das ist ja auch genau die Idee dahinter.
Mir ging es da absolut genauso. Also klar geht auch die Optik irgendwie in die Wertung rein, ob Rechtschreibfehler sind. Aber kann ich direkt damit losspielen? Also so Mini- und Mikro-Games sind jetzt keine Sachen wie die große DSA-Kampagne, wo ich erst noch 3 Spielabende vorbereite, bevor es losgeht, sondern ich nehme meine Geldbörse, hole die Visitenkarte raus, wo das draufsteht, oder den Flyer raus, lese es mir einmal durch und fange sofort an zu spielen. Und wenn das gegeben ist, dann war das immer was, wo ich sehr viele Punkte für gegeben habe.
Ist euch das wichtig, dass Dinge neu sind oder innovativ sind, wenn ihr sowas bewertet? Oder ist es wichtiger, dass es einfach gut funktioniert?
Ich glaube, das habe ich schon auch ein bisschen mit reingenommen. Also wenn das irgendwie eine besonders spannende, innovative Idee war, wo ich das Gefühl hatte, oh, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen oder das finde ich irgendwie eine ganz besonders ausgefallene Idee, habe ich das auch schon mit bewertet. Das schon, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, naja, das ist irgendwie zwar jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber irgendwie cool gemacht, kann das genauso viele Punkte bekommen haben, glaube ich. Das kommt manchmal so ein bisschen auf das Zusammenspiel verschiedener Sachen an.
Mir war das tatsächlich völlig egal. Also ich habe jetzt auch nicht so den super mega Überblick. Für mich ist ja alles innovativ, was kein W20 benutzt. Deswegen.
Was mir noch aufgefallen ist, auch zum Thema Jurys und so weiter, ne, Wettbewerbe, geht natürlich auch in die Richtung, ne, es ist ja nicht nur, dass man es schnell geschrieben hat, sondern auch, dass es Jurys relativ gut und ohne große Vorkenntnisse bewerten können. Also ich denke noch an Zeiten zurück, vor 100 Jahren, als es noch wirklich DSA-Abenteuerwettbewerbe und sowas gab, wo ja dann wirklich auch zum Teil sehr umfangreiche Szenarien da eingereicht wurden, da musstest du natürlich auch Leute haben und eine Jury haben, die sich gut auskannten mit dem Regelsystem, mit der Welt vom schwarzen Auge, mit der ganzen Lore etc. Das muss man natürlich bei solchen Wettbewerben dann nicht noch berücksichtigen, sondern da kann jeder, der ein bisschen ein Gespür hat für Rollenspiele, vielleicht auch ein Laie ist, ist vielleicht auch ganz interessant, wie Laien sowas bewerten, eine kurze, schnelle Einschätzung abgeben.
Nun ist ja bekannt, dass ich mehr so der super harte Taktik-Rollenspieler bin mit Battlemap und allem drum und dran. Und deswegen muss ich natürlich diese Frage stellen. Eignen sich denn Mini- und Mikro-Games für bestimmte Genres oder vor allen Dingen Spielstile besser oder schlechter?
Also ich glaube, spielstilmäßig ist es eine Frage, wie man den auch ausfüllen möchte. Also ich auf einer klassischen GNS-Ebene glaube ich, kann alles, also sowohl Gamismus, Narrativismus als auch Simulationismus untergebracht werden. Beim Simulationismus ist es natürlich dann nicht das Involvieren in eine sehr, sehr komplexe Welt, in große Situationen, sondern eben eher eine kleine Situation, aber sozusagen den Bleed, die Überschneidung von Charakter und spielenden Gefühlen kriegt man ja durchaus auch auf eine minimalistische Form runter. Und halt so, das hat jetzt ein Gefühl vermittelt, diese, oder es hat sich angefühlt, als wäre ich Teil dieser Welt. Ich glaube, das ist im Kleinen möglich. Genauso ist halt auch möglich, eine Storyline runterzubrechen. Es wird dann halt eben keine super ewig lange Komplexe sein, sondern eben eine einfachere Storyline. Und auch herausforderungsorientierte Minigames sind möglich. Die werden halt ihre Komplexität aus anderen Quellen ziehen als einer großen freien Auswahl verschiedener taktischer Optionen, wie sie jetzt halt viele D&D und D&D Derivate anbieten, sondern eben eher aus hier ist eine komplexe Sache, die ihr lösen könnt mit einer begrenzten Anzahl von Mitteln, also halt nicht das Wargame, sondern eher eine Schachkomposition.
Ja, und ich denke halt auch, dass meistens Mini- und Mikrospiele auch wahrscheinlich weniger gut, also ich sage das wahrscheinlich, weil es gibt bestimmt Ausnahmen, weniger gut als, ich sag mal, so ein Universalsystem funktionieren, womit man halt alles machen kann, sondern dass da halt wahrscheinlich häufiger die Mechaniken und das Setting und das Thema des Spiels enger miteinander verflochten sind, weil es halt versucht, nur diese eine Sache zu machen und nicht noch 15 andere Sachen. Und ich denke, Leute, die sehr viel Lust auf eine detaillierte mechanische Tiefe haben mit sehr vielen mechanischen, also keine Ahnung, lauter ganz viele Attribute oder ganz viele verschiedene Würfelmodifikatoren und so weiter, die sind wahrscheinlich mit den meisten Minispielen nicht gut aufgehoben, weil das da, glaube ich, einfach wegen Mangel an Platz einfach nicht abbildbar ist. Genauso wie Leute, die lieber einen Roman lesen, weil sie die Tiefe und das Lange wollen und sich drauf einlassen, die sind halt meistens mit einer Kurzgeschichte einfach auch nicht glücklich, so, weil man damit einfach andere Dinge macht und auch machen will. Und ich denke, Genres, denke ich, sind absolut nicht eingeschränkt, weil selbst wenn man sich nur die Liste der Hacks für Lasers und Feelings anguckt, da ist, glaube ich, einfach alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und Leute finden immer noch Ecken, die nicht abgedeckt sind. Also da glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Grenzen gibt, die durch die Länge oder die, also Länge des Spielmaterials oder die Länge der Spielzeit eingeschränkt wären.
Nun war mein allererster Kontakt, den ich mit Microgames hatte, tatsächlich kein Rollenspielkontakt, sondern ich habe auf Twitter damals von befreundeten SpielerInnen gelesen, dass die das quasi gelabt haben. Mhm. Da ich ja neben mir gerade so eine Hardcore-Laberin sitzen Nein. habe. Erzähl mal, es gibt doch bestimmt irgendeine Querverbindung zum Lab.
Ja, tausende. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt und festgestellt, also Mini-Labs oder auch LIRPs, das ist dann quasi Indoor-Lab, da gibt's Listen, die haben, glaube ich, 200 Treffer. Also es gibt da auch einen sehr, sehr großen Markt. Und man muss auch sagen, ich finde, die Übergänge sind oft fließend. Also wo hört jetzt irgendwie das Tischrollenspiel auf, wo fängt das Lab an? Wenn man sich so überlegt, dann kann man auch ganz normal im Spielehandel mittlerweile sehr viel Mini-Labs finden, nämlich in Form von so Krimi-Dinner-Rollenspielen zum Beispiel. Das ist auch nichts anderes. Ne? Man hat im Endeffekt eine sehr begrenzte, etwas rollenspielärmere Variante vielleicht als das, was man so gewöhnt ist, aber man spielt einen Charakter über eine begrenzte Zeit von 2-3 Stunden.
Ja.
Und letzten Endes funktionieren Mini-Labs genauso. Also es gibt ein bestimmtes Szenario, es gibt eine bestimmte Zeitspanne, die kann eine Stunde sein, das kann auch mal irgendwie ein Tag sein, das ist vielleicht, kommt damit schon viel vor, aber ist für ein Lab ja auch eher kurz und mit einem spezifischen Setting.
Ich denke, da fallen wahrscheinlich auch viele von den Labs, also von den Live Action Online Games drunter, die ja von Natur aus insgesamt kürzer sind, weil wir meistens keinen gesamten Tag in einem Online-Call sein wollen und mit anderen Leuten sprechen. Oder auch so Chamber Labs, die halt insgesamt weniger aufwendig sind, weniger darauf basieren, dass man halt Outfits hat oder Equipment hat und mehr auf Charakterinteraktion basieren. Da gibt's ja auch jede Menge Beispiele, die eben in sehr viel kürzerer Zeit eben ein vollständiges und in sich abgeschlossenes Lab auch spielen und auch für einen sehr viel kürzeren Zeitraum einfach designt sind.
Genau, und auch mit wenig oder mit keiner Vorbereitung auskommen. Also um ein Beispiel zu nennen, weil ich es gerade irgendwie im Kopf hatte, Ascending and Lies zum Beispiel, das ist ja so ein Murder-Mystery-Mini-Lab angesiedelt, so im Jahr 1919, so ein bisschen Downton Abbey-mäßig. Man hat eine englische Familie, die sich zu Silvester trifft und feiert und irgendjemand ist am Ende tot. Und es geht im Endeffekt auch darum, rauszufinden, zum einen die verschiedenen Beziehungen zu bespielen zwischen den Charakteren und zum anderen eben vielleicht auch rauszufinden, wer warum umgebracht wurde, von wem. Und das funktioniert relativ problemlos innerhalb von wenigen, also einer halben Stunde oder so, sind die ganzen Charaktere gesetzt, sind die Beziehungen etabliert, jeder kriegt noch ein Geheimnis und man kann drauf losspielen. Und dann dauert es, glaube ich, 2 Stunden oder 3 Stunden. Und dann kann man noch ein bisschen debriefen und es ist ein schöner Abend gefüllt. Und man braucht nicht mehr als ein Kartenset. Wie ist es denn, apropos Kartenset, ihr beide seid ja quasi, oder vor allem du, Andrea, du möchtest und willst ja deine Spiele auch an den Mann oder die Frau, den Mensch bringen. Was gibt's denn so für Distributionswege, gerade für Mini- und Mikro-Rollenspiele? Verkauft sich das? Lässt sich damit Geld verdienen? Oder ist das einfach eher ein Tauschmarkt?
Also, um auf die Distributionswege einzugehen, meine Go-To-Plattform ist dafür itch.io, weil das relativ niedrigschwellig ist, als Marktplatz, wo man eben Dinge für einfach nur zum Runterladen, als Pay What You Want und eben für einen Festbetrag verkaufen kann. Und da eben auch sehr viele andere Leute ihre Indie- und Mini- und Kurzgames hochladen und man da eben auch da sozusagen das Publikum hat, was die da auch finden kann. Das wäre meine Plattform der Wahl für so Kleincontent. Man kann natürlich das auch auf der eigenen Website hosten, wenn man eine hat. Aber da hat man, wenn man die Reichweite schon hat, dann ist das natürlich super. Aber ansonsten denke ich, ist man auf so einer Marktplatzplattform häufig besser aufgehoben, weil Leute da eben auch Sammlungen anlegen können und das einfach so Dinge sind, die Dinge auffindbar machen. Und da habe ich ja auch veröffentlicht, bevor ich Plot Bunny Games als Verlag gegründet habe und mache das auch, also nutze die Plattform auch für Plot Bunny Games weiter und auch für Sachen, die ich so ein bisschen neben Plot Bunny Games mache, wie jetzt, als ich was für den Fanzine-Wettbewerb geschrieben habe. Das ist jetzt natürlich keine offizielle Plot Bunny-Veröffentlichung, die nutzt aber das Plot Bunny-Konto, damit ich nicht mehrere Konten da pflegen muss mit Inhalten. Und man kann da schon auch Geld mit verdienen, wenn man entsprechendes Marketing macht. Also Magical Pets ist bei mir das Spiel, was am zweitmeisten Geld eingebracht hat durch Verkäufe. Und das ist für dieses eine Spiel auf dieser einen Plattform auch wirklich ein beachtlicher Betrag. Und da ist noch nicht eingerechnet, dass ich es eben auch zusätzlich noch häufiger in so Bundles reingeworfen habe, also so Koop-Bundles oder ab und zu auch mal ein Charity-Bundle, aber eben diese, insbesondere diese Koop-Bundles, wo halt mehrere Leute sich zusammenschließen und sagen, hier, ihr könnt all diese Spiele kriegen für einen reduzierten Preis von X Dollar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Reichweite zu bekommen und durch die vergrößerte Reichweite, weil mehr Leute beteiligt sind, landet dadurch dann eben auch wieder mehr Geld pro Spiel oder pro Designer bei den Leuten. Und aktuell muss ich kurz droppen, das Queer Games Bundle. Da haben wir auch irgendwie 2 Spiele drin, die Jasmin und ich zusammengeschrieben haben. Dolly, We Bought a Dream House und The Lovecraft Boat, also die beiden englischen. Das läuft noch bis Mitte Juli. Das ist, glaube ich, das größte For-Profit-Bundle, an dem ich bisher beteiligt gewesen bin. Aber so, das läppert sich halt schon zusammen. Man hat natürlich nicht von einem Minispiel einen Lebensunterhalt, aber wenn man das entsprechend häufig tut und eben vermarktet und eben sozusagen seine Community findet von Leuten, die das haben wollen, dann kann man da durchaus schon auch Geld verdienen, was über ich kaufe mir davon eine Pizza hinausgeht.
Blicken wir doch noch mal in die Zukunft. Wie ist denn die Zukunft der Mini- und Mikro-Rollenspiele? Gibt es da vielleicht Entwicklungstrends oder sowas?
Also ich weiß nicht, ob man da von super vielen Trends sprechen kann, die jetzt schon in Zukunft weisen. Itch hat halt seine eigenen auch Genres und so gefunden. Also in letzter Zeit, was man an Trends beobachten kann, die jetzt auf den aktuellen Moment hingeführt haben, sind auf jeden Fall Hacks von bestehenden Minispielen. Da würde ich Lasers and Feelings und Honey Heist relativ weit oben nennen. Honey Heist ist auch durch Let's Play bei Critical Role nochmal einer größeren Masse an Leuten vorgestellt worden, im größeren Publikum. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Ding, was Trends setzen kann, wenn eben Minispiele von MultiplikatorInnen gespielt werden. Auch, also da ist auch zu beobachten, dass das halt den gesamten Markt verändert. Dann würde ich auf jeden Fall Online-Spielen als Trend aus der Pandemie benennen, dass halt Spiele eben online spielbar sein sollen. Und ein Trend, der sich jetzt auch schon ein paar Jahre durchzieht, aber eben gerade auch Itch geprägt hat, sind Lyric Games, also Spiele, die man allein schon durchs Lesen spielt und wo manchmal darüber hinaus gar nicht notwendig ist, weiter damit zu engagieren, die aber eben dennoch als Spiele funktionieren und sich so verstehen. Also das sind auf jeden Fall Trends und Designschulen, die gerade unterwegs sind. Meine Voraussage für die Zukunft ist, es wird wieder irgendein Minigame geben, das sich in irgendeinem Let's Play-Medium oder einem anderen Multiplikator verfängt und dann den nächsten Hack-Trend startet. Das sehe ich so voraus.
Was ich halt sehe, ist zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, Jasmin, ist, dass es schon immer wieder so, ich sag mal, so Mechanik-Trends gibt. Also Lasers und Feelings ist schon fast so ein bisschen oldschool für sozusagen die in Anführungsstrichen Itch-Szene. Da gibt's immer mal wieder so Mechaniken, die da oft so eben auch als hier, ihr dürft meine Mechaniken nutzen, veröffentlicht werden. Und dann gibt's irgendwie relativ viele Leute in relativ kurzer Zeit, die dazu was entwickeln. Teilweise auch, weil das irgendwie an Game Jams geknüpft wird, wo dann eben natürlich das auch ein Anlass ist, weil man eine Deadline hat und eine Community und irgendwie einen Anlass hat und einen Prompt hat, um sozusagen anzufangen, was zu schreiben. Und ich glaube, dass es einfach weiterhin geben wird, eine Tendenz zu insbesondere Spielen, die eine kürzere Spielzeit dauern als 3 Stunden aufwärts für eine Sitzung, weil ich einfach denke, also das merkt man ja auch einfach an was sich verkauft und was nachgefragt wird, dass Leute einfach ein Interesse daran haben, auch nach einem langen, anstrengenden Tag noch ein bisschen Rollenspiel zu machen und dann aber vielleicht doch lieber nur 2 Stunden oder 1,5 Stunden haben und nicht gleich so diese lange Sitzung, die noch volle Energie kostet. Und dass da eben einfach Dinge, die weniger Vorbereitung brauchen, die weniger Spielzeit brauchen, dass das, denke ich, weitergehen wird. Weil nicht zuletzt ist halt auch eine Realität, dass durch die epischen Covid-Infektionen, denen wir ausgesetzt sind, immer mehr Leute Long-Covid entwickeln, also eben auch so Konzentrationsstörungen, Energie, Haushalt macht nicht mehr so mit, dauerhafte Müdigkeitsgeschichten, und die wollen ja nicht alle aufhören, Rollenspiel zu spielen. Und das wird aber sicherlich auch ein Faktor sein, warum das Thema auch aktuell bleibt, so sehr ich da gerne die Realität auch anders hätte mit der Ursache. Aber such is life in der Pandemie. Und genau, also das sehe ich schon auch als einen Trend, der weitergehen wird. Und eben, weil es auch mehr Flexibilität ermöglicht, eben zwischendurch noch mal was einzuschieben in ein Leben, was sowieso busy ist, und viele andere Dinge, die auch die Aufmerksamkeit erfordern. So.
Ich würde vielleicht abschließend noch mal fragen, was denn so, sagen wir mal, im letzten Jahr vielleicht so allgemein, ist vielleicht ein bisschen zu schwierig zu beantworten, euer Lieblings-Mini- oder Mikro-Rollenspiel ist, das ihr gespielt oder geschrieben oder bearbeitet habt?
Als Spielerlebnis? Und jetzt nicht selber geschrieben, dass die Auswahl ist relativ klein. Wir haben auch wesentlich zusammengearbeitet, deswegen möchte ich da keins meiner Lieblingskinder sozusagen raussuchen. Vom Spielerlebnis würde ich tatsächlich Suffix Slumber Party hochraten. Das ist halt ein Spiel über saffische Menschen, die einen fast schon Übernachtungsparty, Pyjama-Party machen. Und das ist halt sehr auf einen speziellen Vibe einfach runterdesignt. Es hat als Spiel funktioniert, aber es lag sicherlich auch daran, dass wir die richtige Gruppe für den Spielenden hatten, die da bereit waren, sich mit zu engagieren. Ich glaube, wir haben am Ende 2 Stunden tatsächlich gespielt. Also es war halt auch eher eine kürzere Session, aber ist eine, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil es halt eben so den Vibe exakt getroffen hat, den das Spiel versprochen hatte.
Ja, ich meine, Lasers und Feelings habe ich jetzt schon sehr oft gesagt und da habe ich mit vielen Hacks auch wirklich schon wunderbare Spielrunden gehabt. Ich plage an dieser Stelle tatsächlich nochmal ein eigenes Spiel und plage nochmal Improveto, weil das einfach 2 Dinge tut in sehr kurzer Zeit, nämlich es ist ein Spiel, wo man üben kann, Dinge zu improvisieren, weil man aus dem Stegreif gemeinsam eine Geschichte erzählt, sozusagen mit rotierendem, wer gerade weiter erzählt. Und man übt halt gleichzeitig das Nutzen der X-Karte, daher kommt das Veto im Titel, wo man sozusagen abwechselnd reihum die Geschichte unterbricht und ein Detail ändert oder rausnimmt und dann die erzählende Person sozusagen spontan anpassen muss. Also man übt sozusagen gleichzeitig das Improvisieren als auch das Grenzensetzen und das Reagieren auf das Grenzensetzen. Und das ist eben auch ein Spiel, was entstanden ist aus einem Gespräch über X-Karte ist manchmal ganz schön schwierig, wäre doch irgendwie cool, wenn man das üben könnte. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das denn üben und habe das eben als Spiel geschrieben. Und wie gesagt, man kann das 10 Minuten aufwärts spielen und es wird sehr schnell sehr, meistens sehr absurd, sehr lustig, weil man halt gar nicht versucht, eine kohärente Geschichte zu erzählen, die super funktionieren würde, wenn man sie aufschreiben würde, sondern es lebt einfach wirklich von der Kreativität im Moment und diesem sich darauf einlassen, einfach die erste Idee, die man hat, rauszuhauen und sich darauf zu verlassen, dass die anderen Leute das aufgreifen und weitermachen. Und das finde ich immer noch, da bin ich immer noch sehr stolz drauf, dass und denke, das tut exakt das, was ich wollte, dass es tut. Und das ist halt auch das, was andere Leute sagen, die es gelesen haben, gespielt haben. Und das Coolste daran ist, dass es anscheinend eine Fan-Community in Japan gefunden hat, so dass jemand eine japanische Übersetzung gespendet hat und es jetzt Streams gibt auf Japanisch, die Improveto spielen oder über Improveto sprechen, über die ich nicht verstehe, weil ich kein einziges Wort Japanisch spreche. Und das ist halt einfach auch nochmal sehr, sehr großartig, so als Game-Designerin zu merken, dass Dinge einfach auch Kreise ziehen, die weit über den eigenen Einflussbereich hinausgehen. Und das dafür ist Improveto einfach ein hervorragendes Beispiel.
Ja, ich kann als Spielerin, was du eben gesagt hast, bestätigen. Es ist ein Spiel, das gut funktioniert, das auch einen eigenen Erzähl- oder Spielfluss hat, den es in wenig anderen Spielen so gibt. Also auf jeden Fall auch da den Blick wert.
Und ihr so? Habt ihr Mikro- oder Minispiele gespielt? Oder gelesen?
Gelesen schon ein paar. Und ich muss jetzt ein bisschen schleimen, aber tatsächlich, Hase, wir haben einen Dungeon gekauft. Das ist halt echt eine feine Sache.
Ja, ne?
Ich habe auch, glaube ich, auf Conventions einfach hin und wieder schon mal irgendwie was gespielt. Und ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, das habe ich letzten Herbst mal gespielt. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Titel erinnern. Ich glaube, es heißt Stille Nacht. Und es ist auch, es ist ein bisschen umfangreicher als jetzt irgendwie eine Seite oder so. Es ist so ein kleines Heftchen, glaube ich. Aber es ist auch konzipiert für eine Spielsession von 2-3 Stunden. Und man spielt in einem norddeutschen Dorf zum Zeit einer Flut, ich glaube im 18. Jahrhundert. Und es geht darum, dass eine Seance irgendwie abgehalten wird, um mit einem Geist zu sprechen, um einen Mordfall aufzulösen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und es hatte auch ganz spannende Spielmechaniken mit drinnen.
Ja, ist von Petra Volkhausen, ne?
Genau, das ist von Amerikanerin, Deutsch-Amerikanerin so geschrieben und spielt aber in Deutschland und ist aber auf Englisch erschienen.
Ich glaube, es gibt es inzwischen auf, ich glaube, sie hat es so ursprünglich auf Englisch veröffentlicht und ich glaube, es gibt es inzwischen auf Deutsch. Mhm. Ich kann mal schnell gucken.
Ich hatte auf jeden Fall auch mal eine deutsche Version irgendwo angedeutet gelesen.
Ah ja.
Ich gucke mal schnell.
Wir packen das dann einfach wie immer alles in die Shownotes.
Genau. Genau, weil ich habe doch diese Sammlung mit Rollenspielmaterial auf Deutsch, auf Itch, wo ich alles reingeworfen habe und ich bin mir fast sicher, dass das da drin ist. Ja, Stille Nacht gibt's auf Deutsch.
Ah ja.
Dann glaube ich, haben wir das Thema vollumfänglich besprochen. Ich danke euch, das heißt ich immer ich, nein, wir danken euch natürlich, dass ihr Zeit für uns hattet und sind mal gespannt, was als nächstes aus eurer Feder erscheint.
Ja, danke für die Einladung und ich bin auch ganz gespannt, was als nächstes aus meiner Feder erscheint.
Ja, auch von mir danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Und wie immer, 5 Sterne, iTunes, Spotify. Ihr wisst, wir müssen es der Puzzle-Community zeigen. Wir müssen sie fertig machen. Ich bin voll deeskaliert.
Ich merk's, ja.
Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hi.
Dann haben wir es.
Juhu. Ja. Schön war's.
Fantastisch.
Ja. Dann.
Was wir völlig vergessen haben zu erwähnen, ist natürlich, wir haben nicht ein einziges Mal gegen das Monster erwähnt. Das. Aber das ist in meinem Kopf ist es auch schon wieder kein Minigame, weil das ist ja ein ganzes Heft. Also ich meine, das.
Ja, es ist schon klein, aber ja.
Ja, im Vergleich zu DSA ist es schon immer noch alles Mikrogame.
Alles, ja. Gegen DSA ist ja selbst Shadowrun vielleicht nicht mini, aber.
Ja. Also ja, DSA ist halt schon das Größte.
Ja.
Von der Textmenge einfach.
Ja.
Ja. Aber es ist halt auch immer so der eigene Referenzrahmen und womit vergleicht man das, was man hat. So. Ja.